Hat der Hubertus diese Gespräche mit ihm und Spaziergänge, die geben mir immer unheimlich viel. Also das meiste von dem weiß ich ja und habe ich auch schon so oft gehört. Aber im Grunde genommen eröffnet es einem dann doch ganz neue Perspektiven. Und darüber bin ich froh.
Ja, das ist sehr schön. Vielleicht nutzen wir gerade hier diese Brücke, dass wir das Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, du kümmerst dich Tag ein, Tag aus um jeden Einzelnen von uns. Und dafür danke ich dir. Und du sendest uns deine heiligen Engel, dass sie uns begleiten und bewahren, dass sie uns schützen und helfen, dass sie uns heilen und begleiten. Herr, so bitte ich dich, dass wir jetzt auch in dieser Sendung von deinen Engeln künden und dass die Herzen der Menschen sich öffnen, damit sie wirken können und die Aufgaben, die du ihnen gestellt hast, für jeden Einzelnen und für das Land und für alle Aufgaben, dass die heiligen Engel diese Aufgaben auch tun können. So bitten wir dich jetzt, lass uns gute Zeugen sein und lass all die Menschen, die jetzt diese Sendung hören und sehen, auch gesegnet sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Pater Hubertus, jetzt haben Sie so wunderschön von den Engeln erzählt. Die Engel scheinen ja heutzutage so etwas wie Hochkonjunktur zu haben. Ich erinnere mich, ich bin vor kurzem in eine Bücherei gegangen und habe mir ein Buch von Anselm Grün, einem Benediktinermönch, gekauft aus Würzburg. Der hat ein Buch über die Engel geschrieben und dann habe ich mir geschaut, was hat er denn sonst so geschrieben? Und er hat eine ganze Menge geschrieben, aber der hat nicht nur ein Buch über die Engel geschrieben, sondern ich glaube, er hat gleich 3 oder 4 Bücher über Engel geschrieben. Ich weiß jetzt die Titel nicht mehr genau. Aber Engel sind ein großes Thema. Warum haben Engel jetzt Hochkonjunktur?
Ja, ich befürchte, dass die Engel jetzt Hochkonjunktur haben, weil sie so in den 60er und 70er Jahren durch einen verkappten Aufgeklärtheit und Intellektualismus herausgeschoben worden sind aus dem Leben der Kirche und auch aus der Theologie.
Warum? Die waren zu romantisch, oder?
Ja, man hat sicherlich in diesen 60er, 70er Jahren gedacht, alles, was mit Volksfrömmigkeit zu tun hat und was nicht intellektuell hochstehend ist, das ist nicht geeignet für den theologischen Zwiegespräch. Wobei es in der Heiligen Schrift ganz viele Stellen über die heiligen Engel gibt, die das Gloria an der singen, also Friede auf Erden den Menschen singen sie bei der Geburt Jesu. Der heilige Raphael begleitet den Tobit im Alten Testament. Der Gabriel kommt zu Maria. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo Engel beschrieben sind in der Heiligen Schrift. Jesus nennt auch immer wieder die Engel. Also daher gibt es für mich überhaupt gar keinen Zweifel, dass es Engel gibt.
Also mir fällt jetzt zu Engeln erstmal ein, die Erzengel, die 3, Gabriel, Michael und Raphael. Wofür stehen die und haben diese Namen eine Bedeutung?
Ja, Michael heißt, also dieses El ist immer im Hebräischen Gott, wer ist wie Gott. Raphael, Gott heilt. Der heilige Gabriel ist der Bote Gottes, der das Wort an Maria bringt. Und dann Luzifer, was eigentlich der Lichtträger heißt. Das ist der vierte Erzengel, von dem wir namentlich kennen.
Der gefallene Engel.
Das ist der gefallene Engel, Satan. Oder eben auch Satan genannt.
Und kann man eigentlich sagen, wie viele Engel es gibt?
Da würde ich sagen, es gibt sicher mehr als 6,5 Milliarden Engel.
Das heißt, so viele, wie es Menschen gibt, oder?
Ja, weil jeder Mensch sicherlich einen Engel hat.
Ja. Also jetzt haben Sie gesagt, es gibt für jeden Menschen einen Schutzengel, für jeden, egal ob Christ oder nicht Christ, jeder hat einen Schutzengel. Da gibt es doch diese ganz eigentümlichen Geschichten, wo die Menschen eine ganz persönliche Erfahrung mit ihrem Schutzengel gemacht haben oder meinen gemacht zu haben, wo jemand sagt, in der Situation hat mich dann mein Schutzengel gerettet, weil er das war gerade dabei, irgendeine Dummheit zu machen, irgendeinen Schritt zu weit nach vorne, und irgendwer, unsichtbare Hand, hat ihn dann festgehalten. Haben Sie auch schon mal so eine persönliche Erfahrung mit einem Schutzengel gemacht, Pater Hubertus?
Ja, ich glaube, man kann immer wieder Erfahrungen mit dem Schutzengel machen. Ich würde sagen, dass ich den Schutzengel immer wieder spüre und sehr deutlich auch manchmal dieses Leiten durch ihn auch wahrnehmen kann. Es ist die Frage, ob ich es dann immer auch tue. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das schon auch immer wieder so erfahre. Ja.
Welche Funktion hat denn der Schutzengel? Schutzengel, eigentlich impliziert wahrscheinlich das Wort schon.
Ja, der Schutzengel ist, ja, ein, wenn wir sagen, Bote Gottes, der uns führt auf den Weg, Christus und Gott zu erkennen, der uns führt, das Ziel unseres Lebens zu erreichen, also den Himmel zu erreichen, weil die Engel, die sind ja praktisch schon in diesem Kontakt mit dem Himmel, in dem sie auch die Anschauung Gottes haben, und sie können aber nur wirken, wenn wir es ihnen erlauben, dass sie auch wirken.
Wenn jetzt ein kleines Kind von einem Auto überfahren wird, war das dann ein Unfall? Hat dann ein Schutzengel versagt?
Ja, das kommt darauf an, welchen Leistungsgedanken wir dahinter setzen. Ob das Ziel ist, dass jeder Mensch gesund, alt, schön, glücklich, reich und sonst was wird. Oder dass das Leben des Menschen sinnvollerweise besteht darin, dass er Gott erkennt und dadurch sein Leben in die Hand Gottes gibt und mit Gott eins zu werden. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch verunglückt, kann man natürlich sagen, warum hat da der Heilige Geist oder der Schutzengel nicht geholfen? Aber wir wissen ja nicht, zu welchen Dingen das auch wieder entwickelt den Menschen. Mhm. Daher
also ist der Maßstab falsch. Das ist halt zum Plan gehört letztendlich.
Ja, der Maßstab ist falsch, zu sagen, nur wenn es nach meinen Vorstellungen klappt, dann hat der Schutzengel gewirkt, und wenn er anders wirkt, dann hat er nicht gewirkt.
Mhm. Aber Sie haben ja selber gesagt, dass man es auch zulassen muss, dass der Schutzengel hilft.
Ja, klar.
Wenn man sich so Engel vorstellt oder so wie Engel heute immer dargestellt werden, sind das ja immer so niedliche, knuffelige, rundbackige Gestalten. Hm. Sieht so ein Engel aus?
Ich weiß nicht, wie Engel aussehen. Ich weiß nur, dass sie nicht süße kleine Babys sind. Oder wie ich auch in vielen barocken Kirchen diese kleinen, putzigen, speckbackigen, knuffeligen Kinder da sind. Sondern ich glaube, dass Engel ganz kraftvolle, mächtige Wesen sind, die, wenn sie zum Beispiel am Grab stehen und sagen, das Grab ist leer, dann sind sie das große Männer, also Männer sind sie natürlich keine, die Engel, sie sind keine Menschen, sondern sie sind Geistwesen, und die sind groß und stark und nicht irgendwie was Niedliches.
Aber diese niedliche, pausbackige Gestalt kommt ja aus der Barockzeit, glaube ich. Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges hat man dann etwas darstellen wollen, was dick und rund und gemütlich und warm war, weil die Menschen so eine Not litten, sollten sie in der Kirche genau das gegenteilige Bild erfahren. Ist das richtig?
Ja, man hat den Himmel einfach in Barockkirchen dargestellt, und da hat man sicherlich aus allen Rohren geschossen, was man an Schönem und an Guten bringen konnte. Und so ein Zeichen der Feistigkeit und des Wohlergehens war sicherlich da auch mit gedacht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Engel eben viel großartiger sind, als wir es uns vorstellen, und wirklich ganz wirkmächtig auch sind.
Hm. Und jetzt neben den Erzengeln, die wir schon genannt haben, und neben dem Schutzengel, den jeder hat, was für andere Engel gibt es?
Ja, Sie kennen ja zum Beispiel diesen Spruch des deutschen Michel. Der kommt ja daher, dass wir Deutschen den heiligen Erzengel Michael als den Patron Deutschlands verehren. Und so glaube ich auch, dass Länder verschiedene Aktionen, verschiedene Aufgaben, unterschiedliche Engel haben, die verschiedene Aufgaben haben und die sich auch mal dann wieder nach einer Aufgabe das zurückziehen und einem anderen das übergeben oder so.
Was bedeutet das? Also ein Engel übergibt einem anderen Engel eine Aufgabe?
Nein, sondern ich denke, wenn zum Beispiel jemand eine besondere Aufgabe hat als in einer Leitung oder als Eltern zum Beispiel, werden die Aufgaben der Engel andere sein, wie jemand, der als Sportler, Marathonläufer jetzt bloß ist oder so. So glaube ich, dass für die unterschiedlichen Aufgaben des Menschen sie auch andere Engel als Begleiter bekommen. Aber da steht sehr wenig drüber in der Heiligen Schrift. Das sind nur Vermutungen, zum Teil auch Privatoffenbarungen, die wir da haben. Die Kirche hält sich da sehr knapp mit den detaillierten Aussagen über die Engel.
Welche Engel gibt es denn da? Welche nennt die Kirche?
Also die Heilige Schrift nennt zum einen die drei schon mit den Namen genannten Engel, Michael, Gabriel, Raphael. Und dann gibt es ganz viele Engel, die genannt sind in der Heiligen Schrift, die Aufgaben übernommen haben, zum Beispiel die Verkündigung der Auferstehung. Der Daniel sieht die Engel auf und herabsteigen. Also da gibt es ganz viele. Und dann natürlich sind auch die Dämonen sind auch Engel, die sich aber bei dem Fall der Schöpfung gegen Gott gestellt haben und mit dem Luzifer, dem Satan, dem Zerstreuer, dem Diabolos eben versuchen, das gute Werk Gottes zu zerstören. Was nicht gelingt, weil Christus sie besiegt hat und trotzdem bis zum Ende der Erde sie diesen Versuch immer wieder weiter tun werden, was jeder von uns erlebt und auch merkt.
Pater Hubertus, mit den Engeln kann man ja auch sprechen.
Ja, Christina, ich denke, so wie wir zwei miteinander sprechen, kann man auch mit den Engeln sprechen und den Engeln sagen, ich danke dir, dass du mir hilfst jeden Tag, ich danke dir, dass du mir in dieser konkreten Situation geholfen hast, ich bitte dich, hilf mir für dieses Gespräch oder ich finde auch, oder was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man zum Beispiel jemandem begegnet, zu sagen, lieber Schutzengel, dieses anderen Menschen, ich grüße dich, lass dieses Gespräch gut werden. Oder wenn ich zum Beispiel in die Schule gehe oder früher auch noch gegangen bin, stärker, dass ich dann als Lehrer die Schutzengel der Schüler rufe und sage, helft, dass dieses Miteinander ein gutes Verstehen auch gibt. Also so kann man ganz unterschiedlich, ich kenne Menschen, die sagen, lieber Schutzengel, hilf mir, dass wir jetzt einen Parkplatz finden. Also ich glaube, je praktischer und ganz konkreter man eigentlich mit den Schutzengeln spricht, desto besser ist es.
Aber die Engel haben immer eine Hilfsfunktion, das heißt, man ruft sie um Hilfe an.
Ja, sie wollen uns, sie sind gesandt, uns zu helfen und dass sie uns leiten und begleiten, aber dass sie uns auch Botschaften geben.
So wie der Engel Maria uns auch.
Ja, genau, der Gabriel hat Maria die Botschaft verkündet und so gibt es viele verschiedene Stellen, wo Engel Botschafter Gottes sind. Also wir müssen uns sensibilisieren dafür, dass wir die Botschaft Gottes in der Vielfältigkeit seiner Aussendung, sage ich mal, auch verstehen und lernen. Und wenn man es jetzt in der neuen technischen Sprache sprechen würde, würde man sagen, dass man auf Empfang stellt, sodass man die vielen Impulse, die man bekommt von Gott, auch wahrnehmen kann.
Kann man eigentlich, oder besser gesagt, es gibt ja auch schöne Gebete zu den Engeln in der Kirche. Welches ist eigentlich das Schönste?
Das liegt sicherlich bei jedem Einzelnen, was er schön findet oder was er nicht schön findet. Die Kirche kennt seit alters her den sogenannten Angelus. Das heißt, die katholischen Kirchen läuten dreimal am Tag, morgens, mittags und abends.
Was heißt Angelus?
Das heißt eben Engel auf Deutsch, den Engel des Herrn zu beten, wo wir praktisch jedes Mal uns erinnern, dass Gott den Engel sendet, um die Botschaft zu verkünden, Gott wird Mensch. Maria spricht ihr Ja dazu und durch dieses Opfer Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung werden wir eben geheiligt. Also die Menschwerdung wird immer wieder bewusst gemacht. Daher ist es so wichtig, dieses dreimalige Beten am Tag, also dieses Zeichen und Signal des Kirchturms. In manchen Gemeinden gibt es das gar nicht mehr, viele wissen es nicht, warum es eigentlich läutet. Das ist also das Zeichen, Gedenke der Menschwerdung Christi.
Haben Sie ein Lieblingsgebet an Ihren Engel, an Ihren Schutzengel?
Nee, ich rede ganz normal mit ihm. Also ich sage kein vorgefertigtes Gebet. Es ist sicherlich hilfreich für Kinder oder auch in Notzeiten gefertigte Gebete zu haben. Da gibt es sehr nette Schutzengel- und Engelgebete. Da denke ich nur, ist es wichtig, dass man dann sehr bald auch anfängt, den Kindern zu helfen, dass sie auch frei mit ihrem Engel oder überhaupt ihre freie Gebete auch sprechen, weil wenn die Schutzengelgebete für Kinder sind meistens sehr süß.
Engel meinen, lass mich dir anbefohlen sein, das hatte ich vorher
gesagt. Ja, genau, und das ist schön, auch wenn man auch bis, sage ich jetzt mal, 7, 8 vielleicht noch oder 9 sogar noch, aber dann muss es eine andere Ebene haben, eine andere Gesprächsebene, und aus dieser, dahin kommt man so selten. Also daher muss Gebetserziehung auch sein, dass man weiterentwickelt diese Beziehung, das Gespräch. Mhm. Also ich glaube, dass dieses mit den Engeln zu leben eine ganz gute Kraftquelle auch ist, dass wir eigentlich bei allen Gelegenheiten immer wieder ganz bewusst die Engel anrufen, um sie einzusetzen, würde ich fast mal sagen, dass sie die Wege bereiten. Und ich glaube, dass jeder, wenn wir abends auch alle Engel dieser Welt anrufen würden und sagen, Herr, segne durch diese Kraft der Engel auch alle Menschen, dass wir dadurch ganz viel Friedenskraft in die Welt bringen können.
Sie haben da eben auch noch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, das ist der, dass man dieser kindlichen Vorstellung des Engels und auch diesem kindlichen Gebet entwächst, und dass das ein wichtiger Prozess ist, dass man dann nicht den Anschluss verliert. Das heißt, dann muss man sich auf die nächste Plattform oder auf eine neue Basis begeben. Und dieses Problem hat man ja ganz genau auch bei dem Gebet zu Gott, bei dem Gespräch zu Gott und mit Gott, dass viele da den Anschluss verpassen, dass sie dem Kindlichen dann entwachsen sind und keine Perspektive oder keine Alternative sehen. Und da sind ja im Prinzip Eltern und Lehrer, also Religionspädagogen und auch Geistliche in der Gemeinde eigentlich besonders gefördert. Ne? Denn die müsste man ja irgendwie halten. Und man weiß, dass da unheimlich viele verloren gehen.
Naja, ich meine, das ist so, ich beobachte manchmal, dass Leute in den Kinderwagen halt tutzi, 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 tutzi machen oder so, und mit Kindern eine kindgemäße Sprache, manchmal fast zu kindisch auch haben. Ja. Und Religionseinübung, sage ich mal, wie in den deutschsprachigen Ländern sehr, ja, sehr warmherzig und liebevoll und schnuckelig, würde ich vielleicht sagen, haben,
sodass
der Glaube sehr kindlich vermittelt wird mit dem Glöckchen an Weihnachten und der Nikolaus und all diese Sachen. Und dann, aber wir können eben nicht, so wie wir nicht ein Leben lang einem begegnen können, wie ein Kleinkind im Kinderwagen Duzi-Duzi machen, so können wir auch nicht den Glauben pflegen. Oder auch wenn Kindergartenkinder miteinander reden, reden die anders als 15-Jährige miteinander. Und da erleben wir häufig, dass so ab dem 10. Lebensjahr es einen Bruch gibt, weil es nicht so leicht geschafft wird, häufig, dass die Kinder eigenverantwortlich eine Beziehung zu Christus, zu den Heiligen, zu ihrem Schutzengel, zur Mutter Gottes aufbauen, sondern man sie ihnen eingeübt hat, Kleinkindgebete, und jetzt nicht den nächsten Schritt an die Hand gibt. Also einem Führerschein machenden Jugendlichen, der für den Motorradführerschein lernt, dem noch zu sagen, draußen steht ein Rollerspieler mit einem Roller, ist natürlich Quatsch. Und so ist es auch bei den Gebeten, dass wir da eine Ebene finden müssen. Und das denke ich, das ist ganz wichtig, weil in der Pubertät zum Beispiel Kinder und Jugendliche sich ja sehr allein und einsam fühlen. Und wenn die da wissen, da gibt es einen starken Engel, der für mich da ist, da gibt es Christus, der mit mir alles durchgeht, auch meine ganze Einsamkeit und meine Not und mein Abgelehntsein, und ich nicht recht wissen, wer bin ich eigentlich wirklich. Also Kindern oder Jugendlichen zu helfen, diesen Schritt zu machen, ich kann eigenständig ohne meine Eltern mit Christus kommunizieren, halte ich für sehr wichtig. Schon auch bei Kleinkindern, dass sie wissen, die Eltern sind nicht die oberste Instanz meines Lebens, sondern auch die Eltern sind verwiesen auf Gott hin, und ich kann genauso auf der gleichen Ebene wie meine Eltern stehend auch vor Gott auch meine Sorgen und Nöte, gerade auch in den Familien heute, wo, sagen wir mal, Krisen, Ehescheidung, all diese Sachen sind, dass diese Nöte dann ausgesprochen werden können von dem Kind direkt zu Christus hin.
Schön. Ich habe jetzt zum Abschluss unserer Sendung, ich weiß, wir haben nur noch wenig Zeit, aber noch einen Brief von einer Zuschauerin, die schreibt: sehr geehrter Pater Hubertus, Jungfrauengeburt, dieses Rätsel um die unbefleckte Empfängnis Marias und die Befreiung von der Erbsünde kann ich einfach nicht begreifen. Warum hätte Josef Jesus denn annehmen sollen? Jesus hatte doch auch Geschwister. Versuchen Sie mir bitte, das Geheimnis zu lüften. Herzliche Grüße. Da steckt ja unheimlich viel drin. Also das ist gar nicht eine Frage, sondern viele Fragen.
7,5 Fragen in einem. Was glaube ich wichtig ist, ganz deutlich in der Kürze der Zeit zu erklären, dass Jungfrauengeburt und unbefleckte Empfängnis völlig nichts miteinander zu tun haben.
Können Sie das ganz schnell klarstellen?
Ja, die Jungfrauengeburt, wenn wir sagen im Glaubensbekenntnis, ich glaube, Christus ist geboren aus der Jungfrau Maria, dann lehrt die Kirche, dass vor, während und nach der Geburt Maria als Jungfrau war und Christus auf übernatürliche Weise, also auf natürliche Weise und gleichzeitig auf göttliche Weise auf diese Welt gekommen ist. Mhm. Jungfrauengeburt, das glauben wir, besprechen wir im Glaubensbekenntnis, eint eigentlich alle diejenigen, die das Glaubensbekenntnis sprechen in der Christenheit. Das Rätsel, wie die Dame schreibt, um die unbefleckte Empfängnis Mariens bedeutet, und da merkt man, dass es dann doch auch nahe beieinander ist. Wir sagen, Adam und Eva waren von nahe bei Gott, und durch die Ursünde des Menschen hat sich der Mensch von Gott getrennt. Mhm. Und Gott, der Mensch, trennt sich von Gott und sagt, ich will nicht gehorchen, sondern ich will selber wie Gott sein. Und daher trennt sich der Mensch von Gott, also die Ursünde, die Erbsünde. Und am Anfang waren diese Adam und Eva, so nennen wir sie jetzt mal, in der Freiheit. Und um die gleiche Freiheit wiederherzustellen, dass ein Mensch neu Ja sagen kann zu Gott, wird Maria aufgrund des Erlösungswerks Jesu Christi in die Situation versetzt, dass sie genau in der gleichen Freiheit wie Eva und Adam stehen kann und Ja sagen kann.
Vor der Erbsünde, also vor dem Fall.
Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Also es ist ein Herausnehmen aus diesem menschlichen der Erbsünde, ein Herausgenommensein von Maria, was wir ja dann alle in der Taufe auch haben. In der Taufe wird uns die Erbsünde genommen. Wir leiden zwar noch unter den Folgen der Erbsünde, sprich der Trennung von Gott, das merken wir ja, wir sind nicht eins mit Gott, also es schiebt sich immer, wir sind zwar eins mit Gott, aber es schiebt sich Gewalt, Feindschaft, Unfrieden, all diese Sachen dazwischen. Aber es ist so, dass eben Maria als erster Mensch wieder herausgenommen ist aus dieser Erbsünde.
Ja, denn die Taufe gab es ja noch nicht. Also Maria ist ja noch nicht getauft. Das gab es ja erst mit Johannes dem Täufer und Jesus.
Ich weiß nicht, warum Josef, wenn ich das hier noch sagen kann, nicht den Jesus hätte annehmen sollen.
Das ist ja schon die Ehrensache.
Ja, aber ich kenne viele Menschen, die Kinder annehmen, adoptieren. Also daher ist die Frage für mich nicht so eindeutig. Ich glaube, dass der heilige Josef, er wird ja als Gottesfürchtiger genannt, als Gesetzestreuer, dass er einfach gefolgt hat, das, was ihm auch Gott offenbart wurde, durch den Traum. Der Engel ist ihm erschienen, wir hatten es ja von den Engeln, und hat gesagt, nimm deine Frau an und nimm dieses Kind an, es ist Gottes Sohn. Und da tut er das einfach. Also ich glaube, dass es da nicht viele Gehirnbindungen notwendig waren. Sicherlich schwierig für den heiligen Josef, dieses Erleben, weil das natürlich etwas ganz Großartiges ist, aber doch ein Einstimmen in das, was Gott ihm offenbart und von ihm möchte.
Von den Geschwistern ist ja eigentlich gar nicht so viel die Rede. Mir fällt ja nur spontan ein, diese Situation, wo Jesus im Tempel ist und man ihm sagt, der predigt halt, und man ihm sagt, draußen warten deine Mutter und deine Geschwister, und er dann sagt, wer sind meine Mutter und meine Geschwister? Hier, die, zu denen ich hier spreche, das sind meine Schwestern und Brüder.
Ja, im Aramäischen ist es so, dass Verwandte, Vettern und Cousinen Geschwister genannt werden, und deswegen wir davon ausgehen können, dass das auch so gemeint ist.
Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt sputen. Ich wollte heute noch in die Kirche gehen, und eigentlich ist ja immer alles viel zu kurz.